Ein wunderschönes Zurück an alle Teilnehmenden und Vortragenden. Ich freue mich sehr, dass ich wieder so viele frische Gesichter auf dem Bildschirm sehe. Und ich hoffe, alle haben sich bewegt, nachdem wir heute Morgen so bewegt diskutiert haben, dass wir gar nicht mehr zum eigentlichen, zur Yoga-Praxis gekommen sind. Aber ich glaube, das Klären von den Fragen und das Genießen der Diskussion, das hatte durchaus einfach auch seinen Raum gebraucht. Das ist völlig in Ordnung so. Mal gucken, wie es im Laufe des Tages weitergeht mit unserer Diskussion oder ob wir noch Zeit für Praxis finden. In jedem einzelnen unserer Abschnitte sozusagen haben wir auch Zeit für Praxis eigentlich eingeplant. Aber eben, ich denke, da sind wir uns einig, wenn gerade so viele Fragen sind und gerade so schön mit warmem Herz diskutiert wird, dann wollen wir dem auch Raum geben. Ja, heute Nachmittag beginnen wir die nächste Sitzung mit Raphael Moser. Und ich bin sehr froh, dass wir ihn haben einladen können und dass er kommen konnte. Er ist nämlich in besonderer Beziehung auch zu der DGÜT, weil er sein Studienprojekt über die DGÜT mit unterstützt bekommen hat im Sinne unserer Forschungsförderung. Und das freut mich sehr, dass wir ihn jetzt hier auch hören können. Jetzt darf ich vorstellen, eben Raphael Moser, mit dem Gebiet der Yoga-Psychotherapie zwischen Chakras, Nadis und Neuronen. Ihr Wort.
Ja, hallo, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, hier zu sprechen und teilzunehmen an dieser super spannenden Konferenz. Genau, ich probiere mal meinen Bildschirm zu teilen. So, jetzt sollten Sie alle, solltet ihr alle meine super PowerPoint sehen. Ja, und mich seht ihr wahrscheinlich auch noch oben rechts in der Ecke, ne? Super. Genau, ja, vielleicht stelle ich mir nur mal kurz vor. Mein Name ist Raphael Moser. Ich bin Doktorand am Fachbereich Kulturwissenschaften der Universität Bremen und schreibe dort meine Doktorarbeit, also promoviere über den Austausch von Yoga und Psychotherapie. Genau. Ich habe zuvor, vielleicht ganz kurzer Hintergrund, an der Universität Heidelberg studiert, Ethnologie, Psychologie und dann im Master Medizin, Anthropologie Südasiens. Habe damals über Schamanismus in Ostnepal geforscht und bin dann für meine Doktorarbeit eben so im April 2019 an die Universität Bremen gekommen, promoviere bei Frau Dr. Beatrix Hauser. Und genau, ja, bin mit meiner Forschung, ja, ich arbeite kulturwissenschaftlich, ethnografisch, ja, deskriptiv, habe meine Feldforschung in Deutschland und Indien durchgeführt. Die ist weitgehend abgeschlossen seit, ja, eigentlich Sommer 2020, kann man sagen, und bin in der Auswertungsphase, ja, praktisch mittendrin, also habe sehr, sehr viele Daten gesammelt, Interviewmaterialien und vieles mehr und ja, bin in der Phase, das eben alles auszuwerten, zu analysieren, genau, und jetzt gibt es praktisch einen Zwischenstand und eine Beschreibung meines Forschungsprojektes. Genau, den darf ich Ihnen heute hier vorstellen. Und ich bin auch selbst Yoga-Lehrer, Yoga- und Ayurveda-Therapeut. Seit anderthalb Jahren bin ich hier bei Yoga Vidya in Bad Meinberg tätig und genau, arbeite parallel weiter an meiner Doktorarbeit. Und genau, hier haben wir einmal das Deckblatt, das Sie sehen. Ich habe hier den Trishul, den Dreizack, einmal als Symbol genommen. Das finde ich mal ganz schön, auch für diese Schnittstelle, weil der Dreizack sowohl, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, aus dem Yoga ja ein sehr wichtiges Symbol ist, ja, für den Gott Shiva auch, der ja auch sehr definierend für die Yoga-Tradition ist, und gleichzeitig aber auch aus der Psychologie ein wichtiges Symbol ist. Ja. Der Dreizack steht auch für den griechischen Buchstaben oder ist der griechische Buchstabe Psi, ja, und wird damit oft auch als Symbol für die Psychologie genommen, deswegen habe ich den hier mal reingenommen. So, und in meiner, habe ich die, vielleicht muss ich noch in Vollbildmodus machen, die Präsentation oder so, jetzt ist es vielleicht noch besser.
Ja, am besten die Präsentation starten, bitte. Jetzt sehen wir ja sozusagen die Folienübersicht.
Jetzt sehen Sie die Folien, seht ihr die Folienübersicht?
Ja, wir sehen jetzt eine Folie und dann in Miniaturen die anderen Folien, aber das sieht so aus, als ob die Präsentation noch nicht gestartet ist. Das ist, glaube ich, unter Bildschirmpräsentation kann man die dann starten.
Ja,
einfügen, Entwurf, Übergänge, Animationen, Bildschirmpräsentationen.
Ja, ich gucke jetzt nochmal darüber. Fangen wir dann an. So, wie ist es jetzt? Also ich habe die jetzt im Vollbildmodus bei mir, ganz normal als Präsentation auf dem Bildschirm. Ja. Seht ihr das jetzt auch alle?
Bei uns nicht, aber vielleicht ist es nicht so das Wesentliche. Ich glaube, ja, schadet genau. Auch nichts, oder? Wir gucken uns einfach nur das große Bild an, völlig in Ordnung.
Ja, gut, genau.
Ja, okay. Genau. Ja, und auch an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung der DGIT meiner Forschung, ja, die ja gerade schon von Frau Hedwig-Gupta erwähnt wurde. Habe ich da auch finanzielle Unterstützung bekommen und habe auch mit Alexander Peters ein sehr spannendes Gespräch geführt vor einiger Zeit in Berlin. Schon recht lange her jetzt doch. Genau, und in meiner Arbeit gibt es natürlich Fragestellungen, so wie es die in den meisten sozial- und geisteswissenschaftlichen Arbeiten gibt. Und da habe ich 3 Stück. Ja, die erste Frage ist, in welchen Kontexten, auf welche Arten und mit welchen Ergebnissen findet der Austausch von Yoga und Psychologie statt? Und wie haben sich diese beiden Disziplinen gegenseitig beeinflusst und rezipiert? Ja, hier geht es also um einen sozialhistorischen Teil sozusagen. Also ich versuche hier nachzuvollziehen, wie sich über die letzten rund 100 Jahre diese 2 Traditionen, Disziplinen, Yoga und Psychologie, gegenseitig befruchtet haben. Die 2. Fragestellung ist, wie bildet sich die hybride Disziplin der Yoga-Psychotherapie? Was macht sie aus und welche Ansätze und Angebote existieren? Ja, also hier haben wir einen eher ethnografischen, gegenwartsbezogenen Teil, der eben untersucht, wie diese neue therapeutische Disziplin, diese neuen therapeutischen Ansätze, die ich ja als Yoga-Psychotherapie betitle, man könnte sie auch als psychologische Yoga-Therapie zum Beispiel benennen, wie die eben aus diesem historischen Austausch heraus sich entwickelt haben. Ja, und was die eben ausmacht. Und die 3. Frage, das ist dann eher der analytische und theoriegeleitete Teil. Was sind die Dynamiken und Strategien der Aushandlung und Transformation von Körper-Geist-Konzepten und Praktiken zwischen Yoga und Psychologie? Ja, also hier geht es eben um die Analyse, wie die Konzepte, ja, die inzwischen diesen 2 Disziplinen ausgetauscht werden, wie die in Einklang gebracht werden, um eben eine kohärente, konsistente, neue therapeutische Disziplin dann auch zu gründen. Ja, nicht jetzt unbedingt alle auf die gleiche Weise, aber in einzelnen Kontexten, von einzelnen Akteuren, die eben solche neuen therapeutischen Ansätze anwenden, entwickeln, strukturieren und dann auch in Ausbildung weitergeben. Ich werde auch meinen Vortrag ein bisschen anhand dieser 3 Fragestellungen strukturieren. Ja, also wir beginnen mit dem historischen Teil, machen weiter mit dem ethnografisch-deskriptiven Teil, gegenwartsbezogen und enden dann ein bisschen mit dem analytischen Teil, der sich hier eben auf die Körper-Geist-Konzepte und Praktiken bezieht. So, ich versuche, mach mal weiter. Genau, und es beginnt mit dem Austausch von Yoga und Psychologie. Wie gesagt, es ist ja eine...
Man sieht, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber man sieht tatsächlich bislang nur das Titelbild.
Okay.
Es könnte sein, dass der Bildschirm, den Sie angucken, ein anderer ist, als der, den Sie freigegeben haben.
Das sieht ganz so aus, ja. Ich probiere das mal gerade nochmal neu. So, ich stoppe einmal und... So, wie ist es denn jetzt?
Ja, jetzt geht's. Sehr gut. Danke, jetzt klappt's.
Super, dann gehe ich jetzt nochmal auf. So, jetzt müsste es dann auch im Vollbild sein. Ja?
Nee, das hat sich noch nicht verändert.
Aber das zwischen den Folien wechselt es jetzt, wenn ich hin und her drücke?
Ja, das ja.
Ja, okay, das ist ja schon mal das Wichtigere. Okay, also der Austausch von Yoga und Psychologie. Das ist, wie gesagt, eine sozial-historische Analyse und damit zählt sie in das Forschungsfeld der Modern Yoga Studies. Ja, und die Modern Yoga Studies, meist auf Englisch benannt, weil sie vom Englischsprachigen geprägt sind, sind ein interdisziplinäres Forschungsfeld, ja, das seit etwa 20 Jahren besteht, so Anfang der 2000er hat sich das entwickelt.
Sorry, Raphael, die Folie ist immer noch auf Fragestellung, die wir jetzt sehen. Das ist noch nicht weiter auf Austausch von Yoga und Psychologie. Das sehen wir nicht im Großen.
Okay.
Jetzt ist es da.
Ja,
genau. Okay, glaub, einfach jetzt nichts mehr ändern.
Okay, ich gehe einfach nicht auf den Vollbildmodus von mir.
Einfach auf, nicht auf den Vollbild, ja. Genau. Genau.
Alles klar.
Das kommt bei uns eh nicht an.
Habe ich so auch noch nicht gehabt. Alles klar. Also, genau. Es geht um eine sozialhistorische Analyse. Wie hat das die Psychologie, die Entwicklung des modernen Yogas beeinflusst? Wie hat dieses Yoga die Entwicklung der Psychologie beeinflusst? Und das zählt eben vor allem erstere Fragestellungen in das Feld der Modern Yoga Studies. Ja, die Modern Yoga Studies sind ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Ja, hat sich in den letzten 20 Jahren entwickelt, vor allem auch in Großbritannien, aber auch in Deutschland, USA und global. Und da geht es darum nachzuvollziehen, wie sich das moderne Yoga als kulturelles Phänomen gebildet hat. Ja, hier wird davon ausgegangen, dass das moderne Yoga in einem gewissen Maße vom traditionellen Yoga zu unterscheiden ist und dass wir einen relativ klaren Zeitpunkt, eine relativ klare historische Dynamik ausmachen können, wo sich ab den 1890ern und verstärkt ab den 1920ern das moderne Yoga eben als transkulturelles Phänomen gebildet hat. Ja, und dass dieses eben seine eigene Geschichte und seine eigenen kulturellen Dynamiken hat. Hier waren so ein paar Bücher ganz prägend, also vor allem Elizabeth de Michaelis, The History of Modern Yoga, und Mark Singleton, Yoga Body, vielleicht kennen das manche von euch. Das sind zwei Bücher, die dieses Feld ganz geprägt haben. Ja, und da gibt es noch viele weitere. Karl Bayer, Yoga auf dem Weg nach Westen, war schon in den 90ern ein Buch, das eigentlich nur auf Deutsch erschienen, hat das Feld damit nicht so stark mitgeprägt, ist aber auch sehr wichtig für mich, weil Karl Bayer tatsächlich in diesem Buch der Einzige ist, der auch schon die Tiefenpsychologie, ja, die frühe Tiefenpsychologie und ihren Austausch und ihre Rezeption des Yoga mit behandelt. Genau, generell kann man davon sprechen, dass das moderne Yoga im Gegensatz zum traditionellen Yoga natürlich irgendwo säkularisiert ist, ein Stück weit, ja, ein gewisses Maß von den religiösen Ursprüngen abgelöst sich hat, dass es kosmopolitisch ist, ja, dass es stellungsorientiert ist, dass Asana eine zunehmend wichtige Rolle spielen, Asanas Körperstellung, dass eben es natürlich globalisiert ist, ja, also dass es auch in englischer Sprache und in westlichen Sprachen unterrichten wird, auch in westlichen Ländern unterrichtet wird. Ja, generell und auch demokratisiert ist, also allen zugänglich ist, ja, dass es sowas wie Yoga-Lehrerausbildung gibt, an denen jeder teilnehmen kann und ein Zertifikat machen kann, unabhängig davon, welches Geschlecht, welches Alter, welche Kaste, welche Herkunft man hat. Das sind alles ziemlich klare Anzeichen für ein modernes Yoga, wo im klassischen, traditionellen Yoga es eben oft diese Guru-Schüler-Beziehung gab, ne, wo der Schüler wahrscheinlich ein männlicher Brahmane war, der eben in einer Einzelbeziehung sich beweisen musste, dass er würdig ist, eben in dieses Lehrerverhältnis zu treten, in diese Lehre zu gehen. Genau, und so, das sind einige der Punkte, die das moderne Yoga recht deutlich ausmachen als kulturelles Phänomen. Und genau, da gab es eben viele Faktoren, die da Einfluss genommen haben. Ja? Also das, wir sprechen hier von einem transkulturellen Phänomen, weil eben ganz viele westliche Einflüsse mit der britischen Kolonialherrschaft nach Indien gekommen sind und das Yoga da geprägt haben und auch ein Revival, ja, ein Wiederaufleben des Yogas sozusagen in Indien geprägt haben. Ja? Also da sind westliche Fitness-Traditionen, westliche okkulte Traditionen, allen voran die Theosophie, westliche Traditionen von alternativer Medizin, alternativen Heilverfahren, Naturheilverfahren, auch natürlich die Naturwissenschaften, die klinische Medizin, die Lebensreformbewegungen, die Fitnesstradition, natürlich der westliche Kapitalismus auch und so weiter, die sind alle mit der britischen Kolonialherrschaft ja nach Indien gekommen und haben da eben geprägt, wie gerade eben im Zuge der indischen Unabhängigkeitsbewegung, auch der Hindu-Reformbewegung, das Yoga wieder einen zentralen Stellenwert bekommen hat in Indien für eine Hindu-Identität, öffentliche Anerkennung wieder bekommen hat, auch in Indien erstmal lange bevor es im Westen war, dann wieder geboomt ist, ins öffentliche Bewusstsein getreten ist und das eben unter Einfluss all dieser westlichen Faktoren, die nach Indien gekommen sind. Ja, und dann hat sich eben das in Indien so entwickelt, das moderne Yoga, und wurde dann eben von Gurus, von Indern in den Westen gebracht, wurde im Westen natürlich wieder transformiert und vom Westen wieder zurück nach Indien gebracht, ja, und wieder zurück, und so ist das hin und her, man spricht ja vom transkulturellen Spiegelkabinett, das wird immer hin und her gespiegelt, und genau. Das ist ganz schön beschrieben, wie da eben diese verschiedenen Faktoren, die ich gerade schon genannt habe, Einfluss genommen haben, ja, Okkultismus, Fitnesstradition etc. Die Psychologie ist dabei oft vernachlässigt und ich argumentiere eben, dass die Psychologie da einen ganz zentralen Anteil hatte, ja, dass die psychologischen Ideen, die wissenschaftlich-psychologischen Ideen, die aus dem Westen nach Indien gekommen sind, eben auch einen ganz starken Anteil daran hatten, wie sich das Yoga erst in Indien und dann global entwickelt hat in den letzten rund 100 bis 130 Jahren. Genau. leg mal eins weiter. Ja, also wir haben tatsächlich eine sehr starke Yoga-Rezeption in der Psychologie. Ja, das hat schon im 19. Jahrhundert angefangen. Ja, also damals in der frühen Psychologie war ganz viel Begeisterung für die Fakire in Indien, die tolle Tricks oder übernatürliche Fähigkeiten zeigen. Ja, da war ganz viel die Rede von Suggestion und Autosuggestion. William James, der Begründer der amerikanischen Psychologie, hat auch schon mit Vivekananda in Austausch gestanden, hat ihn eingeladen, schon ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts Vorträge in Amerika zu halten. Das sind aber Faktoren, die noch nicht so sehr in die Psychotherapie reinzählen. Ja, mein Fokus ist ja mehr auf die Psychotherapie und auf die klinische Psychologie. Und da war eben natürlich die Tiefenpsychologie ganz ausschlaggebend und ganz wichtig. Und ab den 1920ern hat es angefangen, dass die Tiefenpsychologie sich schon auch intensiv mit dem Yoga befasst hat. Ja, der erste war Oskar Schmitz, das war ein deutscher Tiefenpsychologe, der Psychoanalytiker, der 1923 schon sein Werk Yoga und Psychoanalyse geschrieben hat. Genau, damit ging das gewissermaßen los, ne, oder kurz vorher. Vielleicht ganz kurz, also in der Tiefenpsychologie in der Frühen konnte man diese verschiedenen Ansätze ausmachen. Ja, Oskar Schmitz war total dafür, das Yoga in den Westen zu bringen und zusammen mit der Tiefenpsychologie eben ein westliches Yoga zu entwickeln, um auch wo die Tiefenpsychologie zu kurz kommt, das Yoga ergänzend einzusetzen und Menschen dadurch von ihrem psychischen Leiden zu heilen, ja, und war da ganz auch zusammen mit Hermann Hesse zum Beispiel in Kontakt und die waren da ganz Feuer und Flamme dafür, dass die Yoga-Tradition in den Westen zu bringen. Sigmund Freud und die Freudianer waren eine etwas andere Tradition, die sahen das sehr kritisch, ja, also Sigmund Freud hat sich nur am Rande mit Yoga beschäftigt, 1930 in seinem berühmten Aufsatz Das Unbehagen in der Kultur setzt er sich ein bisschen mit den beschriebenen Zuständen des ozeanischen Gefühles der Ich-Auflösung auseinander und ist da eigentlich sehr kritisch, ja, sagt eigentlich, das ist eine Regression in den Zustand des Säuglings, ja, der noch nicht unterscheiden kann zwischen dem Selbst und der Umwelt. Ja, und wertet das eigentlich ab als eine Regression. Während C.G. Jung wiederum und die Jungianer ihm folgend wieder einen anderen Ansatz haben, die sind so ein bisschen, also Jung hat sich sehr viel mit Yoga beschäftigt und alleine über Jungs Yoga-Rezeption könnte man schon einen ganzen Vortrag halten. Ja, der hat auch selber Yoga praktiziert, was ganz spannend ist. Genau, hat aber eben sich auch kritisch geäußert und hatte eigentlich die Idee geäußert, dass Westen müsse seinen eigenes Yoga entwickeln, praktisch auf der Basis von Tiefenpsychologie und dem Christentum. Ja, das sind so ein bisschen drei Ansätze, die man so ein bisschen ja, unterscheiden kann in der frühen Rezeption. Ich gehe jetzt nicht die ganzen Schulen lang durch, ja, aber man kann sagen, dass in jeder der verschiedenen Schulen der Psychologie, die eben auch für die Psychotherapie prägend waren, dass da eine eigene Yoga-Rezeption stattgefunden hat auf verschiedene Arten. Ja, also in der humanistischen Psychologie ab den 1950ern hat Abraham Maslow natürlich ganz viel, ganz definierend eben in seine Bedürfnispyramide hineingenommen, dass eben auch transzendente Erfahrungen und eine spirituelle Selbstverwirklichung irgendwo zu den Bedürfnissen des Menschen gehören. Ja, auch in der Gestalttherapie, Fritz Perls hat das Yoga auf jeden Fall viel Einfluss genommen. In der transpersonalen Psychologie, Stanislav Grof, Ken Wilber. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, das Esalen-Institut wurde gegründet. Das war alles so dann rund um die 70er. Da war ein ganz großer Austauschraum für Yoga und Psychologie, ja, eben auch mit der 68er-Bewegung. Und genau. Da hat es eine super wichtige Rolle gespielt und spielt es noch heute, ja, die transpersonale Psychologie und auch das Esalen-Institut. Ab den 1980ern haben wir die dritte Welle in der Verhaltenstherapie. Die ist eben auch ganz wichtig. Die ist vor allem geprägt auch von Jon Kabat-Zinn, den man hier unten rechts sieht. Das ist ab den 1980ern, ja, also der hat das MBSR, die Mindfulness-Based Stress Reduction, die wahrscheinlich den meisten hier was sagt, auch entwickelt. Diese ganze dritte Welle ist davon geprägt, hat noch viele andere Therapieverfahren hervorgebracht, zum Beispiel die Mindfulness-Based Cognitive Therapy, die dialektisch-behaviorale Therapie, die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die Compassion-Focused Therapy und andere. Ja, der gemeinsame Nenner dieser verschiedenen Therapieformen liegt eigentlich in der Fokus auf die Akzeptanz negativer Gefühle auch, ja. Also die buddhistische Achtsamkeit war hier extrem prägend, aber auch das Yoga hat auch im MBSR zum Beispiel, spielen auch Yoga-Asanas eine wichtige Rolle und in verschiedenen dieser der Akteure dieser dritten Welle spielt eben das Yoga und verschiedene Yoga-Lehren eine ganz wichtige Rolle. Und ab den 1990ern sind dann vermehrt die Körperpsychotherapien aufgekommen, ja, die ja auf Wilhelm Reich stark zurückgehen, der schon in den 1930ern gelehrt hat, da noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, aber eben dann wirklich als Vorreiter ganz maßgeblich beteiligt war eigentlich an dieser viel späteren Entwicklung der Körperpsychotherapien und auch der modernen Traumatherapieform, die ja sich ab den genau 1990ern vermehrt ab den 2000ern auch entwickelt haben, wo auch Yoga ganz explizit teilweise auch in der Praxis eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja, also wir können einfach sehen, dass in allen Phasen der Entwicklung der Psychotherapie, in der Psychotherapiegeschichte, Yoga immer eine wichtige Rolle gespielt hat, und zwar wirklich bei den großen prägenden Persönlichkeiten auch. Mal explizit auch von denen so reflektiert und mal weniger, aber wir können diese Einflüsse nachvollziehen. Andererseits haben wir hier, sehen wir auch, dass die viele der prägenden Yoga-Gurus, der Yoga-Lehrer, sehr von psychologischen Ideen geprägt waren. Ja, also das fängt schon bei Swami Vivekananda an, der in den 1980ern mit seiner Rede am World Parliament of Religions in New York in den 1890ern da eben über Yoga gesprochen hat, damit das Yoga wieder in die westliche Öffentlichkeit geholt hat, in den Fokus, aber auch im Osten, in Indien eben dafür gesorgt hat, das Yoga wieder ins Bewusstsein zu holen. Und der war eben auch sehr geprägt von wissenschaftlichen und auch psychologischen Ideen. Ja, Krishnamacharya, natürlich in den 1920ern dann ganz maßgeblich für die Entwicklung des mehr körperorientierten, posturalen Yogas, ja, Asanas im Fokus, der wiederum Schüler hatte wie BKS Iyengar und Patabi Joyce, die das Yoga in den Westen gebracht haben. Ja, Iyengar mit seinem Werk Licht auf Yoga natürlich ganz prägend dafür, erstmals in einem solchen Umfang die Asanas und ihre Wirkungen zu beschreiben und da eben auch ganz viele psychologische Wirkungen der Asanas zu beschreiben und somit zum ersten Mal zu standardisieren, festzulegen, zu kodieren, ja, und damit auch einen riesigen Einfluss darauf genommen hat, wie generell die Wirkung von Asanas heute auch im Westen und auch im Osten verstanden wird, ja, und wo eben auch ganz viele psychologische Ideen klar verständlich sind. Genauso wie natürlich Swami Shivananda, der ja auch Arzt war, sehr von natürlich der Medizin und auch psychologischen Ideen geprägt war, und seine Schüler wie der Satyananda und Vishnudevananda vor allem eben in den Westen gegangen sind, die ganz frühen Vorreiter auch waren, das Yoga am besten zu verbreiten und auch die Yogatherapie sehr geprägt haben. Also gerade auch BKS Iyengar und Satyananda waren sehr prägend für die Entwicklung der Yogatherapie. Genau, Aurobindo ist noch ein weiterer Guru, der sich sehr explizit auch mit der Psychologie beschäftigt hat, der sich auch kritisch mit der tiefen Psychologie zum Beispiel aus Sicht des Yogas auseinandergesetzt hat. Gopi Krishna und Muktananda sind zwei Namen, die ich hier stehen habe, die sehr prägend für das Verständnis der Kundalini waren. Ja, ist nochmal ein eigenes Thema, dass die Kundalini als Konzept und das Kundalini-Erwachen als Konzept in den Westen gekommen ist und dann auch Einklang gefunden hat, Eingang in psychiatrische Kategorien, also die Entwicklung der psychiatrischen Kategorie der spirituellen Krise, die war ganz zentral davon geprägt, dass ab den 70ern eben plötzlich ganz viele Yogis aus der Indien nach Deutschland zurückgekommen sind und eben Kundalini Erweckungserfahrungen hatten und damit dann plötzlich im Westen umgegangen werden musste von Psychiatern und Psychotherapeuten. Ja. Und Gopi Krishna und Muktananda haben eben Bücher geschrieben und aber auch Schüler gehabt, ja, gerade Muktananda, wo eben diese Erfahrung eines auch pathologisch empfundenen Kundalini-Erwachens sich eben stark verbreitet hat. Und auch Osho war natürlich ganz, ganz prägend, gerade auch für eine ganze Generation von kalifornischen Psychotherapeuten, dann auch das Esalen-Institut und neue Körperpsychotherapien oder Körpertherapien eben, ja, mit der Katharsis, ja, mit den dynamischen Meditationsformen, die Osho ja auch entwickelt hat. Und ganz viele von Oshos Schülern sind eben auch Psychotherapeuten gewesen, die dann auch das Feld weiter geprägt haben. Ja, also das nur als ganz kleiner Anriss davon, dass eben hier wirklich ein sehr fruchtbarer und intensiver beidseitiger Austausch stattgefunden hat, ja, in beide Richtungen, den ich in dem eben sozialhistorischen Teil meiner Doktorarbeit beleuchten werde oder beleuchte. Und der eigentliche Fokus liegt aber auf der Integration von Yoga und Psychotherapie. Ja? Und die ist sozusagen die Frucht aus rund 100 Jahren Austausch von Yoga und Psychologie. Und diese Integration von Yoga und Psychotherapie, die schaue ich mir eben durch meine Feldforschung an. Ja? Und die besonders im Deutschland, ja, auch in Indien ein bisschen zum Vergleich, aber mein Fokus ist dabei auf Deutschland. Und die ist in Deutschland tatsächlich erst in den letzten 10 bis maximal 20, aber tatsächlich zum allergrößten Teil erst in den letzten 10 Jahren entstanden. Ja, dass es wirklich explizit neue Ansätze gibt, therapeutische Ansätze, die Yoga und Psychotherapie in ihren Konzepten und Praktiken wirklich zusammenführen zu einer neuen Disziplin. Ja, dass Yoga bei psychischen Beschwerden eingesetzt wurde, das ist an sich nicht so neu. Da gab es die ersten Vorreiter schon, also in Deutschland würde ich sagen in den 90ern, vielleicht sogar noch früher. Ja, in den 2000ern hat das Ganze Fahrt aufgenommen, dass auch in psychosomatischen Kliniken, in Psychiatrien etc. etc. Yoga eingesetzt wird. Ja, und heutzutage aus psychosomatischen Kliniken zum guten Teil kaum mehr wegzudenken ist. Das ist eine Sache. Aber dass wirklich Ansätze entwickelt werden, wo eben diese Konzepte zusammenfließen, das ist eine neuere Entwicklung. Und meines Wissens nach sind diese neuen Ansätze, die eben wirklich sich auch dazu entwickeln, Yoga einzusetzen, um psychische Beschwerden zu lindern und da eben auch psychotherapeutische Konzepte mehr oder weniger als Basis oder Add-on eben mit reinnehmen. Die werden so noch nicht in Kliniken wirklich eingesetzt und die sind auch noch nicht groß erforscht im großen Stil, ja, während ja Yoga an sich auch in seiner Wirkung für psychische Erkrankungen relativ gut erforscht ist, aber eben noch nicht diese spezifische Yoga-Psychotherapie. Ja, und das ist natürlich sehr relevant, ja, wir haben ja die Krise der mentalen Gesundheitsversorgung, ja, also Menschen mit psychischen Erkrankungen sind total unterversorgt, es braucht ewig einen Termin zu kriegen bei Psychotherapeuten und da ist es natürlich super wichtig, auch diese parallelen und ergänzenden alternativen Angebote zu haben, die dann auch eben Yoga-Therapie spezifisch für psychische Erkrankungen anwenden. Es gibt eben, wie ich schon sagte, sehr viele Studien, die sehr positive Wirkungen von Yoga bei psychischen Erkrankungen nachweisen. Da gibt es eine Metastudie zum Beispiel von der Uni Jena, von Klatte und anderen, Wirksamkeit von körperorientiertem Yoga bei psychischen Störungen. Am Ende dieser Arbeit kommt auch nochmal ein Literaturverzeichnis, da wird dann auch nochmal aufgeführt sein, worin eben erklärt wird auch oder resümiert wird aus einer Vielzahl an Studien, die da zusammengefasst und analysiert werden, dass eben Yoga natürlich viele Vorteile hat, ja, also sehr niedrigschwellig ist, breite Akzeptanz findet, sehr geringe Kosten hat, wenn es in Gruppen unterrichtet wird, kaum Risiken und Nebenwirkungen hat, sich sehr gut in den Alltag integrieren lässt, ja, und damit auch zu einer Rückfallprophylaxe beitragen kann, ja, dass die Effekte von Yoga aufs endokrine System, das Nervensystem, die körperliche Gesundheit ziemlich gut dokumentiert sind eigentlich, genau, also eine Verringerung von Cortisol, eine Erhöhung von Serotonin und Melatoninspiegeln können gut empirisch belegt werden, genau wie auch eine Reduktion von proinflammatorischen Zytokinen, also von auch Entzündungsprozessen im Körper und genau, ein generelles Zunehmen an Zufriedenheit, Selbstbewusstsein, eine verbesserte Selbstkontrolle, all das ist gut erforscht in vielen Studien. Ein Problem ist trotzdem oft, dass diese Studien zu kleine Stichproben haben, nicht kontrollierbar genug waren, ja, also dass sie wirklich den großen, dass sie wirklich den großen Einfluss auf die Politik auch haben könnten und auf die Krankenkassen ist ja bisher leider steht noch ein bisschen aus. Ja, an manchen Stellen konnten sie das ja schon, da ist die DGT ja auch ganz dabei, da das voranzutreiben. Und hoffentlich wird sich da bald viel tun. Genau, und ich möchte aber eben neben diesen vielen Studien, die es aus dem klinischen und quantitativen Bereich Regina, du müsstest dich einmal lautlos schalten, danke. Genau, neben diesen vielen Studien, die es aus dem klinischen und quantitativen Bereich gibt, möchte ich eben meiner qualitativen Studie, die auch eben historisch und ethnografisch ist, ein bisschen Kontext schaffen, ja, dazu, was bedeutet es überhaupt, Yoga und Psychotherapie zusammenzubringen, was kann es bedeuten, was gibt es da für neue Ansätze, was sind die Kontexte dahinter und genau, ganz konkret, was gibt es für Ansätze, was gibt es für Akteure in Deutschland und die seht ihr hier aufgelistet, ja, da ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit, da gibt es natürlich noch ein paar mehr, aber nicht so viele, zumindest nicht Menschen, die wirklich Ausbildungsformate auch geschaffen haben. Ja, ich habe mich hier auf Beispiele konzentriert, wo diese Yoga-Psychotherapie auch in Ausbildungen weitergegeben wird, weil dadurch wird sie natürlich auch irgendwo formalisiert, strukturiert. Ja? Es gibt natürlich viele, viele Psychotherapeuten, Yoga-Therapeuten etc., die in diesem Spannungsfeld arbeiten, die Yoga und Psychotherapie verbinden. Aber in den Beispielen, die ihr hier seht, werden halt wirklich auch Ausbildungen angeboten. Es werden Leute in diesen spezifischen Disziplinen, Ansätzen ausgebildet. Und damit wird natürlich auch das Feld für eine Zukunft, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte geprägt. Ja, da haben wir Yoga Vidya, ja, die psychologische Yoga-Therapie, die es hier gibt, das traumasensible Yoga, ja, was auch von Regina gegründet ist, die gleich sprechen wird, das Institut für Yoga-Psychologie in Berlin, die Yogaschule Erlangen, Ja, die Deutsche Psychologenakademie ist hier noch zu nennen. Ja, eine große Akademie für die Ausbildung von Psychotherapeuten, die auch zum Beispiel eine eigene Yoga-Lehrerausbildung und andere Yoga-Kurse für Psychotherapeuten anbietet. Und auch Steffen Brandt und Dietmar Mitzinger sind zwei Einzelpersonen, die aber beide auch Psychotherapeuten sind und beide auch einen eigenen Ausbildungsgang entworfen haben, auch Bücher geschrieben haben, die auch am Ende nochmal mit aufgelistet werden. Ja, also es gibt vielleicht noch, ja, ich würde sagen, weniger als eine Handvoll mehr Institute. Das ist schon ein Großteil jetzt. Vielleicht gibt es noch 2, 3, 4 weitere. Ich würde mich wundern, wenn es noch viel mehr Institute gibt, die in Deutschland in dieser Yoga-Psychotherapie ausbilden. Mit einigen der Menschen, die ich für meine Forschung interviewt habe, haben wir auch hier bei Yogavidya uns jetzt kürzlich zum zweiten Mal versammelt, in Person auch, und haben letztes Jahr im Frühsommer auch den Fachkreis Psychologische Yogatherapie gegründet, der erstmal vor allem für einen Austausch untereinander mit so rund ein Dutzend, ein bisschen mehr Teilnehmern ist. Genau, haben uns jetzt zum zweiten Mal getroffen, uns ausgetauscht, Perspektiven ausgelotet und genau, da hoffen wir uns dann im Sommer ein drittes Mal zu treffen. In Indien war ich dann auch forschen, habe ich ja ein paar Institute ausgelistet, Yoga Vidya Gurukul, Arya Marga Yoga, Kaivalya Dham und das Yogic Science Department der Sagar Universität. Ja, also in Indien an allen großen Universitäten gibt es Yoga Studies Institute oder Yoga Science Institute. An dieser speziellen Universität in Sagar wird eben auch der Austausch mit der tiefen Psychologie explizit angeschaut und unterrichtet. Hat sich jetzt aber bei mir tatsächlich rausgestellt, da in all diesen Instituten, in all diesen Yoga-Therapie-Instituten, ja, den oberen drei, die eben auch Yoga-Therapie-Ausbildung anbieten, da wird zwar Yoga-Psychologie unterrichtet und da wird auch Yoga für psychische Erkrankungen unterrichtet, genau wie es auch eben in der Therapie angewandt wird, aber eine wirkliche Integration von Psychotherapie im etwas engeren Sinne, die findet da eigentlich nicht statt. Also die konnte ich da so nicht finden. Ja, das ist eher was in Deutschland oder im Westen stattfindet, weil in Indien ist die Psychotherapie als solche auch gar nicht so präsent. Ja, wer psychische Probleme hat, der geht da eher zu religiösen Experten tendenziell. Genau, und so gibt es da durchaus Yoga für psychische Erkrankungen, aber diese Yoga-Psychotherapie im engeren Sinne als kulturelles Phänomen scheint mir doch, ist das Fazit meiner Indien-Forschung, eher ein westliches Phänomen zu sein. Genau, ich habe genau eben ne, an verschiedensten Veranstaltungen dieser verschiedenen Institute teilgenommen, teilweise an Ausbildungsteilen teilgenommen, Interviews geführt, die Homepages in Online-Ethnografie mir angeschaut, habe ein Praktikum auch in der Yoga-Klinik in Indien gemacht und so weiter und so fort. Also habe im Sinne der ethnografischen Feldforschung alles an qualitativen Daten gesammelt, was ich kriegen konnte und da jetzt eine große Menge auch zusammen. Genau. Und auch die ersten Bücher, also was ich gerade erwähnt habe zum Thema, die zum Beispiel von Steffen Brandt, Dietmar Mitzinger und auch von Martin Wittschaft vom Institut für Yoga-Psychologie Berlin geschrieben wurden, die sind alle tatsächlich ganz frisch jetzt in den letzten, sieht es gleich auf der Liste, aber ich glaube in den letzten weniger als 5 Jahren herausgekommen. Also es ist wirklich ein ganz frisches Feld, was da gerade in der Formation ist. Ja, gehe ich nochmal weiter zu den Körper-Geist-Konzepten. Also die zentrale Frage ist ja, wie werden die verschiedenen Konzepte von Körper und Geist ausgehandelt? Und man spricht ja davon, dass im Westen und auch gerade in der Psychologie und Psychotherapie die Dichotomie, der Dualismus von Körper und Geist ganz vorherrschend ist, ja, der auch auf René Descartes zurückgeführt wird, auf das 17. Jahrhundert, ja, aber der auch schon weiter zurückverfolgbar ist in ein mittelalterliches Christentum und so weiter. Ja, und es ist natürlich immer ein Anliegen auch der Psychotherapie jetzt über lange Zeit gewesen, diesen Dualismus irgendwo zu überwinden und genau Körper und Geist sozusagen wieder zusammenzubringen. Und da gibt es durchaus Leute wie den Philosophen der Psychiatrie Lawrence Kirmayer, der in Kanada forscht, die sagen, das ist im Prinzip ein Unterfangen, das noch nicht ganz fruchtet. Ja? Es werden neue mit den neuen neurologischen Methoden und Konzepten werden neue Perspektiven geschaffen, aber eigentlich bleibt diese Dichotomie doch immer bestehen. Und hier meine ich, kann der oder wird der Energiekörper aus dem Yoga, ja, mit den Chakras, Nadis, dem Prana und so weiter, der wird genutzt als Brücke. Ja, das ist das, was sehr viele tun, ja, Shukshma Sharira oder Pranamaya Kosha auf Sanskrit, ja, dieser Energiekörper, der praktisch zwischen Geist oder Bewusstsein und physischem Körper steht, ja. Und der kann eben wirklich hier als Brücke auch genutzt werden. Und ganz viele dieser Akteure nutzen eben die Chakras auf verschiedene Arten, um ihre Ausbildung zu strukturieren, um ihre Therapien anzuwenden und verschiedene psychotherapeutische Konzepte so auch im Körper zu verorten und in eine Yoga-Therapie, eine Yoga-Psychotherapie eben zu integrieren. Ja, also das kann dann zum Beispiel auch bedeuten, dass sowas wie die Entwicklungsphasen, ja, die psychosexuellen Entwicklungsphasen von Freud mit der oralen, analen, phallischen Phase etc., dass die auf die Chakras projiziert werden. Ja, also die Chakras dienen hier wirklich als Projektionsfläche, wenn man das so kulturwissenschaftlich ausdrücken will, für eben psychologische Ideen. Und ja, klassischerweise sind die Chakras ja auch geprägt von Vorstellungen über welches Element, welches Yantra, welche Gottheit, welches Mantra ist mit den Chakren verbunden. Ja? Aber was wir in vormodernen Schriften eigentlich kaum finden, ist, dass die Chakras wirklich mentalen, emotionalen Qualitäten zugeordnet werden. Das ist was ganz zentral auf C.G. Jung zurückgeht. Ja? C.G. Jung hat sehr viel über Kundalini-Yoga und auch über die Chakras geschrieben. Und hat die eine Bewusstseinsentwicklung durch die Chakras postuliert und war damit ganz einflussreich, nicht nur für das, was jetzt in der Yoga-Psychotherapie mit Chakras gemacht wird, sondern das, was im ganzen Yoga als Chakra verstanden wird. Also wenn wir davon sprechen, dass das Urvertrauen im Wurzelchakra liegt, das Selbstbewusstsein vielleicht im Nabelchakra, die Kommunikationsfähigkeit im Halschakra, ja, dann ist das alles ganz naheliegend und sind das auch super Werkzeuge, um eben hier, um damit in der Therapie auch zu arbeiten, ja, und therapeutische Themen und psychologische Themen direkt wieder im Körper zu verankern. Und da sehe ich persönlich und viele der Akteure des Feldes ein Riesenpotenzial, um damit eben auch die Brücke von Körper zu Geist zu schlagen. Aber es ist ein, ohne das irgendwie negativ zu sehen, es ist ein modernes Phänomen, ja, was eben auch das Yoga als Ganzes und das das Verständnis der Chakras als Ganzes sehr geprägt hat, ja, was sehr spannend ist, finde ich. Und genau, das Kundalini-Syndrom hatte ich schon erwähnt, ja, dass das eben sehr einflussreich war für den Westen. Genau, und so gibt es hier eben, also aus meinen den verschiedenen Akteuren, die ich genannt habe, verschiedenste Beispiele, ja, wie auch dann die Chakras in Verbindung mit Zielen in der Psychotherapie genannt werden, ja, also zum Beispiel also eine alte Gestalt und eine neue Gestalt, ja, und Ziele in der Therapie, die Schritt für Schritt erreicht werden in den Chakras nacheinander, zum Beispiel in der Traumatherapie genutzt werden, ja, also das, zum Beispiel eine traumabedingte Blockade, eine therapeutische Aufgabe und eine yoga-psychologische Intervention jeweils einem Chakra zugeordnet werden, sodass dann zum Beispiel im Muladhara-Chakra bei Martin Wittoft in Berlin erstmal der Kontakt zum Körper und zur Erde unterbrochen ist. Ja? Das ist dieses Erdelement, ist hier gestört. Denn den Körper als sicheren Ort zu erfahren, ist dann die therapeutische Aufgabe des Muladhara-Chakras. Und einfache Asanas zu machen und die Erfahrung, die entsteht, zu erforschen. Das ist dann zum Beispiel die Intervention, die yoga-psychologische, die sich im Muladhara-Chakra abspielt. Und so hat er dann durch alle 7 Chakras die verschiedenen, diese 3 Schritte strukturiert. Ja, und wie gesagt, mehrere dieser Akteure nutzen eben die Chakras, um ihre Ausbildung zu strukturieren. Und so ist das ganz spannend, wie diese Energiekörperkonzepte da eben mit neuen Bedeutungen aufgeladen werden auch und genutzt werden in diesem Kontext. Und so variiert es halt auch, wer nimmt jetzt vielleicht eher die yogischen Konzepte als Basis und erklärt zum Beispiel die Wechselatmung aufgrund von der von der Balance, von der Harmonisierung von Ida und Pingala Nadi, von Sonne- und Mondkanal im Körper und nutzt ihr vielleicht eher tantrische und alchemische Begriffe und wer nutzt vielleicht eher neurologische Begriffe, ja, und spricht von einer Harmonisierung der Gehirnhälften und wie können diese auch zusammengefügt werden, diese verschiedenen Ansätze, diese verschiedenen Perspektiven auf die gleiche Praxis zum Beispiel. Ja, es sind alles Prozesse und eben Aushandlungsprozesse und Dynamiken, die aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive, aber auch für die Therapie sehr spannend sind und sehr interessant sind, abzugleichen und auch zu schauen, was das eben für Unterschiede macht, für welchen Klienten und wie dann eben dadurch auch das Outcome, ja, der therapeutische Erfolg vielleicht geprägt wird und in welchen Kontexten und mit welchen Klienten man welche Konzepte auch am besten einsetzen kann. Genau, natürlich spielen die schon genannten Konzepte von Patanjali eine super wichtige Rolle aus den Yoga-Sutras. Ja, bei ganz vielen der genannten Institute werden die Yoga-Sutras auch als ein primärer Quellentext genannt. Ja, und die Konzepte des aus dem Yoga von Antakarana, ja, also von Manas, Denken, Buddhi, Vernunft, Ahankara, Ego, Citta, individuelles Bewusstsein zum Beispiel, können genutzt werden, um eine neue Struktur des Geistes zu bieten, ja, die dem auch irgendwo entgegensteht, was wir, weiß nicht, als Bewusstsein, Unterbewusstsein und Unbewusstes haben oder aller möglichen anderen psychologischen Konzeptualisierungen des Geistes. Ja, hier können sehr gut die klassisch-yogisch-yoga-psychologischen Konzepte auch genutzt werden und werden sie auch und werden auf verschiedene Arten von verschiedenen Leuten auch übersetzt, was eben auch ganz spannend ist. Ja, also wo auch zum Beispiel Svadhyaya, Selbststudium, was im traditionellen Kontext vielleicht oft eher das Selbststudium der Schriften bedeutet, dann auch zu einem Selbststudium des eigenen psychischen Erlebens wird, ja, im yoga-psychotherapeutischen Kontext. Ja, und so weiter. Und so werden verschiedenste Elemente aus den verschiedenen Yoga-Traditionen, ja, von Patanjali über Vedanta, über Tantra und Hatha-Yoga, ja, auf verschiedenste Arten von diesen verschiedenen Akteuren an den verschiedenen Instituten ausgehandelt und mit psychologischen Ideen und therapeutischen Zielen und Methoden in Einklang gebracht und integriert. Genau, jetzt haben wir schon 20 vor. Ich gehe nochmal zu meiner Literatur. Hier könnt ihr, also das, was ich erwähnt habe jetzt an Literatur und vielleicht noch ein, zwei Sachen mehr. Nee, ich glaube tatsächlich genau das, was ich erwähnt habe. Das steht jetzt hier auf dieser Liste. Da könnt ihr euch gerne auch mal einen Screenshot oder ein Foto machen, wenn ihr das möchtet. Dann werde ich gleich da wieder von wegspringen. Und genau, dann haben wir vielleicht, ich weiß nicht genau, jetzt noch 5 Minuten oder ich weiß nicht, ob auch mehr, wie wir die Diskussion jetzt strukturieren für Fragen.
Nein, jetzt wäre es eigentlich ganz schön, wenn wir jetzt nochmal 5 Minuten diskutieren könnten.
Ja.
Und dann weiter treten könnten zum nächsten Vortrag.
Genau, super. Dann haben wir jetzt noch die 5 Minuten und erstmal danke ich für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, wir danken sehr für den Vortrag, für die spannende Einführung in dieses Gebiet.